In der heutigen Folge habe ich Oliver Brunner zu Gast, mit dem ich darüber spreche, wie er mit der spastischen Lähmung zur Welt gekommen ist und heute Halbmarathons läuft, Klavierspielen übt und sich quasi selbst heilt, als Speaker erfolgreich ist und all das durch viel Training, aber auf der Grundlage von Spiritualität. Super spannend. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Ich habe Oliver gesehen auf dem Greater Festival und wie ich auch in dem Interview gleich sage, habe ich einen Großteil seiner Rede verpasst, weil ich mit jemand anderem im Gespräch war. Aber als die Menge anfing zu toben und immer lauter wurde, habe ich gedacht, okay, da muss ich mal hinhören und dann mich ein bisschen mit seiner Geschichte beschäftigt habe und einfach wahnsinnig beeindruckt war und dachte, ich möchte super gerne, dass ihr auch davon profitieren könnt, von ihm zu hören. Ein wahnsinnig inspirierender Mann, der gleich seine Geschichte im Interview teilt, aber körperlich unendlich behindert wurde oder behindert ist durch spastische Lähmung, also irgendwie die alle vier Gliedmaßen gehemmt sind oder eingeschränkt nur nutzbar sind. Und wie sein Leben abgelaufen ist, was die Prognose war von den Ärzten und wie er das verändert hat, so dass er einfach wirklich krass ein super erfolgreicher Speaker ist, Workshops gibt, auch im kaufmännischen Bereich, im SAP-Bereich ultra erfolgreich war, mit seinen Kindern Feuerwerkskörper selber baut. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und was mich besonders inspiriert, und da geht er sehr ins Details, also ein sehr spiritueller Podcast, vor allem in der zweiten Hälfte, wie er das trainiert und wie er das schafft und geschafft hat und immer wieder wählt, im hiesigen Leben was anderes zu kreieren als das, was augenscheinlich vielleicht seinen Körper festgeben könnte oder festlegen könnte, was für ihn möglich ist, darüber hinaus zu wachsen. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Oliver. Ich freue mich gigantisch, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe dich beim Greater Festival gesehen und freue mich riesig, dass du mit uns deine Geschichte und all dein Wissen und die wahnsinnige Kraft, die du ins Leben bringst, uns mit zur Verfügung stellst. Erstmal ein riesengroßes herzlich willkommen.
Ich danke dir, Dana, für deine Möglichkeit, hier zu sprechen und viele Menschen zu erreichen. Und ja. Ich bin dabei, ja. Ein bisschen heiser von den vielen Speeches, aber ansonsten...
Du hast eine unglaubliche Geschichte. Wo würdest du sagen, wo fängt deine besondere Geschichte an in deinem Leben?
Also, wenn das Wort besonders der Filter ist, dann ist das tatsächlich mit 16, als ich ins Anna-Stift gekommen bin, da trennt sich sofort die Spreu vom Weizen, weil die allermeisten Körperbehinderten lassen sich das gefallen und dulden und wie soll man das sagen, geben sich hin.
Ja. Yeah.
Das ist so.
Ja. Yeah. Und was ist denn und warum bist du da hingekommen?
Also ich war damals 16. Hatte einen sehr, sehr schlechten Hauptschulabschluss. Das lag aber daran, dass ich aufgrund der Hände nicht schnell genug schreiben konnte.
Vielleicht musst du dazu noch kurz was sagen, weil die Leute können uns ja nur hören. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie dich noch nicht kennen,
ja.
Magst du vielleicht was zu deiner Behinderung sagen?
Ja, also ich habe eine spastische Tetraparese. Die habe ich mir während der Entbindung erworben. Ist also keine Erkrankung, wie manche Leute immer noch glauben. Ah. Nein, es war ein Unfall. Ja, und zwar ein Unfall, der ungünstigsterweise genau während der Entbindung stattfand.
Krass.
So, und da sind mir die Nabelschnur um den Hals geraten und die hat sich während der Entbindung quasi durch den Geburtskanal zugezogen und hat meinem Gehirn die Sauerstoffzufuhr laut ärztlichen Berichten bis zu 15 Minuten unterdrückt oder stark eingeschränkt. Und als Folge habe ich dann eine Tetraparese, Spastik, also alle vier Gliedmaßen, inklusive Gesichtslähmung, Sprachsteuerungsschwierigkeiten. Früher hat immer mein Kopf so geschraubt. Es gibt auch heute noch Leute, bei denen das immer noch so ist. Und dadurch hatte ich, weil meine Mutter gekämpft hat wie eine Löwin, dass ich in einer normalen Schule bleibe. Die Lehrer waren aber nicht hellauf begeistert davon. Die wollten mich eigentlich regelmäßig abschieben.
Hattest du denn dann als Kind, als du in die Schule gekommen bist, warst du im Rollstuhl und konntest nicht sprechen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder bist du ganz normal gelaufen? Und
ja, langsam gelaufen, weil meine Beine immer die Knie zusammengeschlagen sind.
Ja.
So in so einem Wippgang, ne, wie man das von Spastikern auch im Internet ausreichend sehen kann. Ich konnte laufen, ja, natürlich, aber also Rollstuhl und sowas brauche ich gar nicht.
Ja, okay.
Nur es ging halt alles sehr langsam und die Hände waren nur so, dass ich mit dem kleinen Finger schreiben konnte. Und dadurch war alles sehr langsam. Es ging also bei meinen Klassenarbeiten überhaupt gar nicht um Können, Intelligenz und Wissen, sondern nur um Geschwindigkeit. Und dadurch habe ich schlechte Noten kassiert, weil ich entweder beim Diktat nicht mitgekommen bin oder bei den Mathe-Klausuren nur die Hälfte der Aufgaben geschafft habe. Nicht, weil ich sie nicht konnte, sondern einfach, weil das Schreiben so lange gedauert hat.
Ja.
Und die Lehrer haben überhaupt keine Rücksicht genommen. Die haben gesagt,
Wahnsinn, wie das gehen kann.
Ja, 1968 bis 78, also die 10 klassischen Schuljahre in der Grund- und Hauptschule. Inklusion wusste man auch gar nicht, dass es das Wort gibt, geschweige denn, dass man schreiben kann. Ne? So, und in diesem Kontext habe ich halt dann den schlechtesten Abschluss der Schule bekommen und mein Klassenlehrer, der mir sehr zugetan war, der hat mir noch in Mathe C-Kurs eine 4 minus gegeben, damit ich den Abschluss bekomme, weil der war Basis für eine Ausbildung, weil ohne Abschluss keine Ausbildung in Deutschland ist.
Ja.
Und dadurch konnte ich dann über das Arbeitsamt in das Behindertenheim Hannover-Annastift Berufsbildungswerk mit 16 Jahren.
Da ging es hin.
Genau, weil ich wollte eigentlich mit Chemie, ich wollte gerne Chemielaborant werden.
Ach du Speck.
Ja, das begeistert mich bis heute.
Also, voll gut, ja.
Ne, Feuerwerkskörper selber bauen, das war schon damals mein.
Oh, Wahnsinn.
Inzwischen ist er das mit meinen Kindern, dass wir das selber bauen und nicht kaufen gehen. Ja, einfach um zu sehen, wie chemische Formeln sich in der Realität zeigen. Und das durfte ich aber nicht, weil die Berufsgenossenschaft die hohe Unfallgefahr gesehen hat. Ja. Und da haben die gesagt, nein, dieser Berufszweig ist nicht erlaubt. So. Und dadurch haben die im Annastift erstmal gar nicht gewusst, was sie mit mir anzufangen wollen, sollen. Mhm. Weil das, was sie meinten, wollte ich gar nicht, nämlich, ich sag das so drastisch, ich wollte kein Sesselpupa werden, also keine Büroarbeiten machen. Fand ich äußerst langweilig. Wir dürfen nicht vergessen, 1978 plus gab es kein Internet.
Ja, I know.
Da kamen die ersten elektronischen Schreibmaschinen und Kugelkopf und so ein Kram auf, ne? PCs in ganz weiter Ferne.
Ja.
Ne? Da hat man noch mit einem Journal, das so gefühlte 2 Meter lang war, die Buchhaltung manuell gemacht. Also irre, ja, wenn man das heute denkt, womit man damals schon die Menschen verschlissen hat, das ist dramatisch, ja, so. Und dann habe ich halt, bin ich da reingekommen und da war, um den Ratschluss zu bekommen, für mich der erste besondere Moment, weil ich da zum absoluten Rebell geworden bin. Also ich bin ganz akut aufgestanden, habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, mein Körper auch. Ich habe eine schwere, wirklich schweren Hautausschlag bekommen. Der musste mit Cortisol behandelt werden.
Was hast du bekommen?
Ein Hautausschlag.
Hautausschlag, okay.
Im ganzen Körper, extrem. Ich habe da gefühlte 3 Wochen nur geheult, weil du kommst aus der Freiheit und landest im Knast. Weil man Behinderten ja nichts zutraut und weil man ja auch versichert ist, darf denen nichts geschehen. Also Fenster abgeschlossen, mit 2 Mann ein Zimmer, keine Intimsphäre, null, mit 4 Leuten eine Dusche und so weiter. Katastrophal, ja. Die Ausbildung war sehr gut, ohne Frage. Die lief tagsüber ab, sehr professionell.
Was war das dann für eine Ausbildung, wenn es kein...
Ja, genau. Ich habe erst dann im Büro Praktika gemacht, Bürogehilfe.
Mhm.
Und habe dann, weil ich den mit 1,0 bestanden hatte, bei der IHK in Hannover, die Urkunden gibt es heute noch, habe ich dann zum Bürokaufmann aufstocken können.
Mhm.
Das habe ich gemacht, und aber damit ich da wieder rauskomme, musste ich einigen Unsinn anstiften, damit die mich da rausgeschmissen haben.
Du wolltest rausgeschmissen werden.
Ja, weil sonst kommst du da nicht raus.
Okay, krass.
Ja. Entweder schiebt man dich in ein Pflegeheim ab, ja, oder man gibt dir nach der Ausbildung irgendeinen Job. Büro, Bote, Telefonist, sowas.
Mhm.
Ja. Wie das heute ist, weiß ich nicht, aber damals war das so.
Ja.
Und ich weiß von nur allen.
Ich muss dir eine Frage nochmal vorher stellen, die geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, und bevor wir uns zu weit von der Schulzeit entfernen. Du hast es eben beschrieben, dass du sozusagen von der Freiheit in den Knast gekommen bist. Das heißt, irgendwie muss es sich ja vorher auf eine Art angefühlt haben wie Freiheit. Aber eine Frage, die ich habe, und ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber eine Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wie war das denn für dich? Da war ja vermutlich schon in der Schulzeit so viel mehr sowas wie Wissensdurst, Lebensgeist, Kraft, Intelligenz, die du nicht, ich sag mal, faktisch aufs Papier gebracht hast. Also du ja kontinuierlich unter deinen Möglichkeiten, ich möchte fast sagen, gehalten wurdest, was nicht ganz stimmt, weil du, das hat ja niemand, das war ja das System eher sozusagen als,
ja,
und die nicht verständnisvollen Lehrer, aber das hört sich für mich nicht nach Freiheit an.
Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen.
Ja.
Und war da als Dorftrottel integriert.
Okay. Was heißt das denn genau?
Ja.
Das war okay.
Ja, nun, man hat mich nicht für richtig voll genommen, aber als Spielkumpane schon. Ja.
Okay.
So. Aber so wie das näher ranging an Freundschaften oder gar intimen Freundschaften, null. Ja, da war ich dann der Dorftrottel, der so mitgelaufen ist. Ne? Ja, aber ich hatte meine Freiheiten. Ich bin durch die Wälder gestriffen, habe genauso viel Mist gebaut wie alle anderen Kinder, habe Leute geärgert, habe Kaugummi-Automaten geknackt und alles Mögliche, was man eben so in der Jugend so alles so anstiftet, ne?
Ja.
So, bei uns war damals noch die DDR-Grenze. Ich bin im Westen aufgewachsen, aber auch wenn die DDR damals wasserdicht war, sind abends und spät Nachmittag in der Dämmerung immer die Volkspolizisten aus der DDR durch den Zaun rüber nach Westen und haben sich da dann eben doch das westdeutsche Bier und die Lebensmittel gekauft, die man drüben nicht gekriegt hat. Und dann haben wir die natürlich auch geärgert, ne? So klassisch halt, ne? Und weil du es sagst, ja, das stimmt tatsächlich. Das fing schon im Kindergarten an. Ich hatte Ideen, die meine Kindergärtnerin nicht nachvollziehen konnten. So. Die haben mich einfach nicht verstanden, wenn ich mit Lego oder mit irgendeinem anderen Bauklotzsystem irgendwas Verrücktes bauen wollte und die Hände haben nicht mitgespielt. Dann habe ich mir immer so eine Kindergärtnerin gegriffen, habe gesagt, hör mal, steck mal den Stein dahin und den dahin.
Yeah.
Die wussten nicht, warum und wieso und muss das so kompliziert sein, ne? So, das waren so die Standardsprüche. Und da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, meine innere Stimmen zu befragen. Habe innere Dialoge aufgebaut, die ich bis heute sehr, sehr schätze und nutze. Natürlich habe ich die heute so kultiviert, dass ich jede beliebige Aussage, die mir entgegenstellt, ob in der Wirtschaft, in der Politik oder sonst wo, kann ich sofort gegenfragen, ohne meinen Mund zu öffnen, und habe innerhalb von Millisekunden die richtige, korrekte Antwort als Gefühl. Ja, so. Und ja, genau.
Das klingt nach einer ziemlich intensiven Intuitionsschulung.
Ja, das hat das Leben mich geschult. Bildern, ich bin Visionär. Ich sehe heute schon die fertigen Konzepte, bevor man angefangen hat. Und das ist heute auch tatsächlich mein Hauptjob. Ich habe seit Greta konnte ich mein SAP-Geschäft an meine Kinder weitergeben.
Das ist Programmierung, ne? Das ist das.
Ja, Training. Ich habe Training gemacht, überwiegend. Ich habe unterrichtet viele Jahre, 35, um genau zu sein, rund um die Welt. Und bin jetzt mehr in der Konzeption tätig. Ich konzipiere Rechenzentren, ich konzipiere ganze Akademien. Und, ja.
Wahnsinn.
Und alles aus der Jugend, durch die Intuitionsschulung, so will man sie nennen, ja.
Das ist irgendwie total interessant, weil man ja so landläufig als, ich sag mal, klassisch normal funktionierender Mensch, was ich das Privileg habe zu sein, würde man ja automatisch erstmal antizipieren, dass jemand, der körperlich behindert ist, benachteiligt ist. Und das, von dem, was du bisher erzählt hast, stimmt es natürlich auch in bestimmten Bereichen, dass man dich irgendwie anders behandelt hat oder du nicht ernst genommen wurdest oder da fast wie eingesperrt wurdest in dem Stift. Und doch ist das natürlich eine Qualität, die dir ja auch irgendwie ermöglicht wurde dadurch, oder? Wie siehst du das?
Also, auf jeden Fall ist es so, du bist in dem Augenblick behindert, wenn du andere für dich entscheiden lässt.
Und dazu du bist in dem Augenblick behindert, indem du andere für dich entscheiden lässt, was die allermeisten Menschen ja tun.
Ja, und dafür braucht man keine körperliche Behinderung. Ja. Die kann auch sein, aber guck mal, wie viele Arbeitnehmer für sich entscheiden lassen, wie viel zu verdienen haben. Da ja, geht's ja schon mal los. Das ist doch fürchterlich, oder?
Ja. Okay, du bist also dann eingestiegen in deine rebellische Phase. Ja, du hast dich aufgelehnt. Das heißt, du hast einen Ausschlag bekommen und was noch? Also was ist sozusagen noch passiert in der Zeit?
Ja, ich habe natürlich, wie gerade schon gesagt, eine hohe Intuition entwickelt.
Ja.
Und ich habe gelernt, die richtigen Fragen zu stellen.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, was sind denn richtige Fragen? Antwort, eine richtige Frage kommt immer aus dem Herzen und sie kommt niemals aus dem Kopf. Mhm. Aus dem Kopf kommen Mainstream-Fragen. Was kann ich lernen? Wo finde ich einen coolen Job? Und so ein Kram. was muss ich tun, um dazu zu gehören und all diese Sachen. Das sind so reine Kopffragen, die werden nicht beantwortet. Da denkt man sich dann irgendeinen Schrott aus und den macht man dann, ne? So, bis man merkt, dass es schlecht war. Ja, so. Aber so richtige Fragen sind im Grunde genommen existenziell. Ja, was soll ich auf diesem Planeten? Fragezeichen ist zum Beispiel so eine Frage. Weshalb bin ich hier? Was ist meine Berufung? Und als ich diese Fragen gestellt habe, fing es an.
Da kamen Antworten?
Genau, da kamen dann Antworten. Zum Beispiel, weil ich es auf der Greta-Bühne gesagt habe, die Antworten kommen aus deinem Leben. Ja, das kann ein zufällig zugehörtes Gespräch in der U-Bahn sein, wo sich zwei Leute unterhalten, du hörst mit einem Ohr so ein bisschen mit und denkst, jetzt, das ist es. Oder tausend Sachen. Und bei mir war es damals im anderen Schiff der Radiosprecher. Ich habe auf dem Bett gelegen und da sagt er ganz offensichtlich nur zu mir, if you can dream it, you can do it. Und das hat mich so angefixt, dass ich aus meinem Bett raus in die Stadt gefahren mit Genehmigung von der Heimetagenleitung. Ich will mir ein Buch kaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich mir ein Buch kaufe in dem Augenblick. Aber ich brauchte halt ein Objekt, um raus zu können. Und dann bin ich nach Hannover und da kommt dann der zweite besondere Moment, wo ich dieses Buch bei Schmorl und von Seefeld, eine der größten Buchhandlungen in Hannover, gefunden habe, draußen auf dem Grabbeltisch. Ja, das war schon nicht mehr in der Regallage, sondern nur so hier im Mitt, weißt du, so. Auch keiner. Und da stand drauf, die Macht deines Unterbewusstseins. Und dieses Buch hat mich angestrahlt, ja, ist mir hinterhergelaufen sozusagen. Da habe ich das damals gekauft für, glaube ich, 6 Mark oder so, war ja noch D-Mark-Zeit.
Ja, ja.
Hab dann drin rumgeblättert, wäre beinahe noch von der U-Bahn überfahren worden, weil ich beim Lesen nicht aufgepasst habe, weil das so spannend war. Und da standen 3 Kernsätze, die mich nicht nur bis heute begleiten, sondern die ich tatsächlich in meinen Workshops auch unterrichte. Da stand ein Satz, wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf. Ja, und dann gibt es da so noch ein paar Nebensätze, da wo Arme sind, kannst du nur arm werden. Macht Sinn. Wenn du gesund werden willst, und da kam dann der Kardinalsatz, wenn du gesund werden willst, halte dich unter Gesunden.
Und nicht im anderen Stift.
Ja, genau. Und deshalb gehe ich heute noch, wenn ich zum Arzt gehe, niemals ins Wartezimmer. Ich melde mich an und sage, hier, ich bin da, ihr habt meine Handynummer, ich warte draußen oder ich gehe in den anderen Café, aber ich werde mich nicht zu euren anderen dazusetzen, da wirst du ja nur noch krank. Ja, da holst du dir wirklich was weg. Ne? So. Und wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich. Es ist kein anderer verantwortlich für dein Glück, außer du selbst. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann eben kombiniert, Reichtum und Gesundheit findet man in Sportzentren, die teuer sind.
Ah.
Und so bin ich dann nach Hannover in das damalige Medico-Fit, habe mich da angemeldet. Die wollten mich erst nicht wegen der Behinderung und so. Aber die beiden Betreiber waren interessanterweise Orthopäden. Der eine davon, Doktor, inzwischen Professor Doktor Gernot Gabe, war selber mal Bodybuilding Meister Mr. Universum oder so ähnlich. Der hat mich gesehen, sagte Oliver, Die herrschende Lehrmeinung sagt, dass Spastiker kein Krafttraining machen dürfen, weil die Spastik stärker wird. Welcher und? Ist doch nur eine Meinung. Da fing das erste Mal mit dem Thema an, wenn dir jemand sagt, Punkt, 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 dann ist es doch nur eine Meinung. Und dann haben wir miteinander so ein bisschen gerungen und geredet und dann sagt er, hör zu, wir probieren das jetzt mal aus. 4 Wochen kannst du bei mir trainieren. Du musst aber mit einem Trainer gehen. Du darfst nicht alleine in die Geräte. Okay, gesagt, getan. Und es hat funktioniert. Ich mache bis heute Krafttraining, laufe ja inzwischen auch Halbmarathon mehrfach.
Ja, das ist ja total verrückt. Da müssen wir mal ganz kurz, da dürfen wir jetzt nicht so schnell drüber hinweg. Also erste Frage. Ich verstehe, dass du das Buch gelesen hast und gedacht, cool, ich gehe in ein teures Fitnessstudio. Aber wie bist du überhaupt, woher kam der Gedanke, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio, wenn vermutlich alle Welt um dich herum schon immer gesagt hat, das ist nicht für dich, das kannst du nicht, dein Körper kann das nicht, das packst du nicht, du musst was anderes machen, du musst dich damit zufrieden geben. Weil das ist ja was wir alle kennen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das ist für mich nicht möglich, egal in welchem Lebensbereich. Und du hattest jetzt ja, was man denken könnte, eine besonders sichtbare, gute Begründung, warum das nicht geht. Woher kam der Impuls und der Mut, da trotzdem was zu tun, rein zu investieren, woher?
Damals konnte ich mir das nicht beantworten.
Ja.
Es war einfach da.
Ruf. Es war ein Ruf.
Ja,
los
so,
geht's.
Genau, es war ein Call, ein inner Call.
Ja.
Und mir später auch verschiedene Trainer haben mir das bestätigt. Oliver, du folgst einem inneren Ruf.
Ja.
Das ist so tatsächlich. Und ja, letzten Endes hat jeder Mensch, du, ich, alle, die jetzt vielleicht zuhören, einen Lebensplan.
Ja.
Und diesen Lebensplan, den gestalten sie. Das macht nicht irgendjemand für dich, sondern das machst du. Und dieser Lebensplan ist dir unbewusst zugänglich. So. Und wenn du ein bisschen Intuition lernst, deine innere Stimme hörst, dich nicht so wichtig nimmt, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich mal wegzunehmen, das Ego mal an die Seite zu schieben, bla bla, halt mal die Klappe, ja, so, dann kommt die Seele, dann kommt das Geistige nach vorne und dann kriegst du halt diese Messages. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe in Hannover wie so oft einen Spätnachmittag auf meinem Bett gelegen und vor mich hingeträumt. Und da kam tatsächlich so wie ein Loch in der Decke, muss ich das heute sagen, öffnete sich so die Decke für mich virtuell. Da kam ein wunderschönes Gesicht und fragte mich, bist du bereit? Ich habe nur ja gesagt. Ich habe keine Ahnung, wofür, weshalb, was, null. Ich habe nur gesagt, ja. Und dann schloss sich das wieder. Dann war das wieder eine klassische weiße Decke, wie in allen Räumen. Und dann fing das an zu laufen. Ja, dann lernte ich Leute kennen im Sportcenter, die mich dann finanziell gefördert haben. So begann das. Also da kamen dann die berühmten Engel auf mich zu, in Menschengestalt, ja, die dann gesagt haben, Mensch, du bist Kaufmann, könntest du nicht meinem Sohn durchs Wirtschaftsabitur treiben? Und so bin ich auf die Idee gekommen, meine eigene Schulbildung nachzuholen, vom schlechten Hauptschulabschluss, dann in der gleichen Schule, wo ich diesen jungen Mann geholfen habe, sein Abitur zu schaffen. Es war damals die Dr. Buhmann-Schule in der Prinzenstraße in Hannover. Die gibt es da heute noch an der Ecke. Und da bin ich dann mit ihm jeden Tag 4 Stunden nach der Schule, habe ihm seine Hausaufgaben begleitet und habe dafür Geld bekommen. Und mit diesem Geld konnte ich meine eigene Wohnung finanzieren, meinen Führerschein machen, habe mich bei der Schule auch angemeldet, habe gesagt, was muss ich machen? Das heißt, erst brauchst du einen Realschulabschluss, weil ohne Realschulabschluss kein Abitur. Also wirst du nicht zugelassen aufs Gymnasium. Habe ich gemacht. 2 Jahre, Berufsfachschule, Abschluss, Sekundarabschluss 1, erweitert. Bestanden, wunderbar. Wieder zur Schulleitung. Damals gab es tatsächlich noch den alten Dr. Buhmann. Ja, den gab es noch. Der ist inzwischen natürlich schon längst heim. Aber damals gab es ihn als Rektor. Und der hat gesagt, na klar, und weil du ja schon Kaufmann bist, brauchst du die 11. Klasse nicht mehr besuchen. Du kannst gleich in die 12. springen. So, weil, so, und dann haben das natürlich die anderen Lehrer mitbekommen. Und da sind dann wieder diese berühmten Engel, ja, in Menschengestalt. Da kam ein Mathelehrer und sagte, Mensch, Oliver, ein ganzes Jahr im Abitur zu überspringen, das ist in Mathematik mal ein dickes Brett, ne? Integralrechnung, Algebra und so weiter. Da werden da wird die Basis gelegt. Wenn du die nicht kannst, brauchst du hinterher nicht weitermachen. Und dann hat er mit mir in den Sommerferien dieses 11. Schuljahr in Mathe nachgearbeitet, sodass ich in die 12. springen konnte mit dem Wissen all der Schüler, die in die 12. gekommen sind. Also, das
Wahnsinn.
sind so Hilfestellungen, die dann so aus dem Nichts,
Ja, krass.
ja, so entstehen. Das ist das, was
Ging
ich
das?
heute in meinem Workshop sage. Wenn du einen Schritt nach vorne gehst, dann macht das Leben auch einen. Du brauchst immer nur den halben Weg gehen.
Ah, das ist ein total schönes Bild. Man muss nur
Ja.
den halben Weg gehen, den Rest macht das Leben selbst voll
Genau. Aber du
schön.
musst einen Schritt tun. Sonst macht die andere Seite nichts.
Ja, es macht
Ja.
total viel Sinn. War das in der Zeit anders für dich mit dem Schreiben? Weil das klingt so total überfliegermäßig. Du hast den Kaufmann ja gemacht in diesen 2 Stufen und dann hast du deinen Realschulabschluss nachgemacht, dann die Klasse übersprungen, in den Sommerferien die ganze Mathe nachgeholt, dann dein Abi gemacht. Wie war das da? Warst du da sozusagen körperlich fähiger, schneller zu schreiben? Oder war das schneller Schreiben kein Problem? Oder hast du eine Tastatur benutzt? Oder?
Nee, nee, also auch damals, wir reden ja vom Jahr 1986 bis 88, 84. 84 habe ich angefangen, die Realschule nachzumachen. Dafür habe ich dann in Summe 3 Jahre gebraucht und bin dann 87 mit dem Wirtschaftsabitur aufgehört und nach Lüneburg zum Studieren gegangen.
Ah, wie schön.
Naja, aber mein Schreiben war nach wie vor noch schlecht. Zu langsam, aber da das eine Privatschule war, hatten die gar kein Interesse, dich irgendwie zu mobben. Ja, sondern die wollten einfach, dass ihr eigener Schulschnitt gut wird, weil es war ja Werbung. Je mehr Leute durch das staatliche Abitur kommen, desto besser ist die Schule, ganz einfach. Ja? Und so haben die sich äußerst bemüht. Ich habe bei den schreibintensiven Dingen einfach nur mehr Zeit bekommen.
Ja, total fair.
Ja, ich habe keine anderen, also keine inhaltlichen Hilfestellungen,
Ja, die
sondern
brauchst du ja
nur,
auch nicht.
genau, nur langsam schreibt er, also kriegt er eine halbe Stunde länger. Sowas zum Beispiel.
Ja, voll gut.
Ja, so. Und das ging da plötzlich. Und dadurch habe ich anständige Noten, war auch einer der besten mit. Man hat dann versucht, immer auch von mir abzuschreiben. Da ist mir immer noch ein Bild in Chemie, weil bis heute sehr affin. Es war die letzte Klausur vor der Abiturzulassung und ich habe nicht mehr gelernt, weil ich hätte eine 5 schreiben können oder eine 1. Meine Note 1,8 oder 1,9 hätte sich nur noch marginal verändert. Da habe ich nicht gelernt. Ich habe gedacht, was soll das? So. Neben mir, der sagt, Oliver, Ich muss abschreiben, ich habe keine Ahnung. Da sage ich auch nicht. So, ich habe eine 3 geschrieben und eine 5. Ja, so, weil er das Abgeschriebene noch nie mal richtig abgeschrieben hat. Ja, so. Ja, das ist also real passiert. Ja, so. Aber ansonsten war ich, glaube ich, ein ganz normaler, guter Schüler, der auch wie alle anderen mal seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ständig zu spät gekommen ist und. Also alles das, was wir alle kennen.
Ja. Ja.
So. Ja.
Deine, wenn ich das richtig erinnere, haben die Ärzte damals deiner Mutter ja eine andere Zukunft für dich prognostiziert.
Ja.
Ist das richtig? Was
ja.
haben die Ärzte zu deiner Mutter gesagt?
Ja, Originalton, sie haben ein Sorgenkind geboren. Ne? Ob daraus überhaupt was wird, können wir heute noch gar nicht sagen, weil sie haben ja damals keine Diagnosegeräte gehabt.
Ja.
Gab sie, die hatten ja noch nicht mal einen Namen für die Behinderung. Die wussten nur, da ist 15 Minuten was ganz akut schief gegangen. Weil als ich geboren und entbunden war, soll mein Körper blau, richtig blau, dunkelblau gewesen sein. Ja, so wie man, ja, Menschen, die keine Sauerstoffzufuhr haben, die werden
ja
auch
nicht. Ja. So. Und die haben dir doch, wenn ich es richtig erinnere, auch prognostiziert, dass dein Körper, also dass du vermutlich nicht, ist das richtig, dass du nicht laufen können wirst und sowas?
Genau.
Richtig, oder? Ja.
Ja,
wie
so
kann
war
das
ich
denn
auch.
Sein? Ja, du konntest ja am Anfang nicht laufen und jetzt läufst du Halbmarathons. Ich nicht übrigens. Ich habe ganz gesunde Beine. How? Wie?
Ja, das ist in zweierlei Aspekten. Ich werde das oft gefragt und ich habe jetzt auch bei Instagram eine Menge Leute, die eine ähnliche Behinderung haben und die ich aufs Laufband motiviert habe. Ja, die jetzt angefangen haben zu laufen. Finde ich sehr gut. Und ich sage aber allen Leuten, die eine körperliche Behinderung haben, du kannst sie auflösen, ja, egal was, kannst du auflösen. Allerdings muss es zuerst im Geistigen gelingen. Also ganz knallhart, ein Rollstuhlfahrer, der nur laufen will, wird drin sitzen bleiben.
Okay.
Ja, der kann strampeln, wie er will. Das wird nichts. Aber allein zu fragen, wieso sitze ich denn eigentlich da drin? Und zwar nicht die körperliche Grundursache. Das wird ja jeder Arzt sagen können. Er guckt ins CT und sagt, guck mal, da sind ein paar Nerven gerissen und deshalb kommen deine Signale vom Gehirn in den Beinen nicht mehr an. Punkt. Darüber rede ich nicht. Sondern warum gerade ich? Ja, also ja, die Frage nach dem Grund für den Grund für den Grund. Tiefschürfend. Ich sage heute, du musst den Sendemast für deine Behinderung oder Erkrankung abschalten, damit dein Körper nicht permanent neu informiert wird.
Was ist der Sendemast für die
ja,
Krankheit?
Das kann eine Verhaltensfehler sein aus langer, langer, langer Vergangenheit. Ein Verhaltensfehler aus vorhergehenden Inkarnationen. Ja, wir wissen ja heute alle, dass wir mehrfach wiederkommen und noch mehrfach wiederkommen werden. Das ist ja schon fast herrschende Lehrmeinung. Da braucht man keine Esoterik mehr für. Da braucht man sich nur die alten Literaten anschauen. Shakespeare, Goethe und wie sie alle heißen, die berichten ja ausführlich darüber. Und da muss man hingucken, das Leben oder das Universum ist ja ein Nullsummenspiel. Am Ende des Tages wirst du immer auf Null landen. Ja, also du wirst mit nichts geboren und du gehst mit nichts. Da verlass dich mal drauf. Auch wenn manche Leute sagen, ich nehme mal den goldenen Porsche mit. Ah, der wird auch stehen bleiben. So, also, und jetzt kann man ja dieses Bild länger machen. Und ich sage, Nullsumme heißt ja null. Und wenn du in vergangener Zeit dir mal zu viel genommen hast vom Leben, dann wirst du irgendwann den Minuswert, der unter der Nullsumme liegt, leben müssen, damit, wenn du beide Kurven übereinander legst, eine Null rauskommt.
Das heißt, würdest du sagen, dass, weil du hast gesagt, von dem Sendemast deiner Krankheit,
no.
heißt das, dass du sagen würdest, du bist jetzt körperlich behindert, weil du die Kurve überreizt hast in einem vorherigen genau. Leben?
Ja.
Ja. Ja. Und wie unterbrichst du dann jetzt den Sendemast?
Weil dann in erster Linie ist es die tiefe, tiefe Erkenntnis, dass das, was dazu geführt hat, dich so weit hat reifen lassen, diese Erkenntnis, dass du das gelernt hast, dass es nie wieder passieren wird. Ich habe das auch gemacht. Ich habe 20 Rückführungen gemacht an meinem Unterbewusstsein und bin rückwärts in meine lange, 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 lange Vergangenheit gelaufen, bis ich den Grund für den Grund meiner Behinderung gefunden habe.
Und was war das für ein Grund?
Also ich war damals vor langer, langer Zeit im Auftrag der Krone, damals gab es ja noch viel mehr König- und Kaiserreiche als Demokratien, die sind ja erst viele hundert Jahre später gekommen. Ich war damals im Auftrag der Krone Richter. Und ich habe Urteile gefällt, die gegen das Leben waren, aber sie standen mir als Auftrag auf dem Papier. Also ich war quasi ausführender Richter, hoheitlicher oder königlicher Anforderungen. Und da hätte ich sagen müssen, das war dann die Schuld. Das mache ich nicht. Aber ich habe mich feiern lassen. Wie das ja heute noch der Fall ist. Ja, wenn man irgendjemanden an den Pranger stellt, dann ist der, der an den Pranger stellt, der Allergrößte, auch wenn er Unrecht hat. Man braucht sich hier heute nur die politische Landschaft angucken, dann wissen wir alle, wovon wir reden. Und das habe ich erfahren. Da bin ich, da habe ich zwei klare, ganz klare Erkenntnisse entwickelt. Erst einmal, warum ich heute so extrem für Gerechtigkeit bin. Also, wenn irgendetwas ungerecht ist, ob es mich angeht oder nicht, ist egal. Dann gehe ich aufs Tableau und dann reiße ich alles nieder, bis es wieder gerecht wird. Das wurde mir klar, warum ich das mache. Der zweite Grund, ich bin Unternehmer, schon so lange wie ich denken kann. Ich war nie angestellt, mein ganzes Leben nicht. Warum nicht? Ja, weil ich die Freiheit damals missbraucht habe, als angestellter Richter sozusagen, ist mir klar geworden, das wirst du nie wieder in deinem Leben tun, dass irgendjemand dir sagen kann, was du zu tun hast und was nicht. So. Das waren so ganz tiefe Erkenntnisse. Und damit fing es an. Ich habe dann gesehen, ich habe drei Leben mit Behinderung. Dieses Leben, das jetzt gerade mit dir spricht, ist das letzte mit Behinderung. So, und aus der asiatischen Kultur kommt der Satz, du kehrst immer in das Leben zurück, aus dem du gekommen bist. Okay. Und darum löst sich meine Behinderung jetzt auf, damit die nächste Runde frei ist.
Wahnsinn.
Deshalb kann ich mit Fug und Recht und so wie ich spreche sagen, es geht. Du bist nicht Gefangener deines Lebens, im Gegenteil. Der Schlüssel ist die Erkenntnis, am Ende des Tages ist es immer eine Null. Und wenn du einmal zu viel nimmst, dann wirst du auf der anderen Seite einmal sehr viel mehr geben müssen. Und wenn ich das noch sagen darf, das ist eine echte Botschaft an alle die, die zuhören. Ich habe in altgriechischen Texten einen Satz gefunden, der so für uns aktuell ist. Und der heißt, alles, was du nicht aus Liebe tust, vergrößert deine Schuld. Und diese Schuld wirst du nur durch Liebe abbauen können. Und wenn die Schuld abgebaut ist, kommt das Rad des Lebens zum Stehen.
Und dann?
Dann ist das Sein auf dieser Ebene beendet. Was immer dann passiert, keine Ahnung.
Ach toll. Ich dachte, du könntest es mir jetzt noch.
Na gut, da gibt es ja Literatur, da gibt's ja wirklich gute, gute Literatur. Die findet man hauptsächlich in der Schweiz, weil in Deutschland sind diese Bücher manchmal nicht so gerne gesehen. Aber die Schweiz ist da sehr, sehr viel offener, muss man ganz deutlich sagen. Da findet man in den Buchhandlungen Literaturen, die du in Deutschland nicht findest. Und das hat nichts mit Mainstream und zu tun, sondern da geht es tatsächlich darum, dass bestimmtes Wissen in Deutschland nicht gerne gesehen ist, weil man Menschen, die das Wissen haben, nicht mehr steuern kann. Und in der Schweiz ticken die anders.
Spannend. Ja.
Da kann man mal so ein bisschen in die Gassen, in Zürich, durch die Gassen schlendern. Da gibt es viele kleine Buchläden mit echten Kauzen drin. Ja,
ich liebe kleine Buchläden.
Ja, so, und da findet man, wenn man sich mal einen Tag in so einem Laden aufhält und nicht nur mal so reingucken, sondern so richtig reingeht und mal einen Tag nur in diesem Buchladen bleibt, da findest du Schätze ungeahnten Wertes.
Wahnsinn.
Ja.
So. Ich will einmal noch zurück zu deinem Fitnesstraining.
Ja. Ja.
Weil da waren wir vorhin, dass der Inhaber von dem Fitnessstudio hat gesagt, okay, wir probieren das einen Monat in der Befürchtung, dass die Spastik doller wird.
Ja.
Ist sie ja nicht geworden. Was ist in diesem Monat passiert?
Ja, im Grunde genommen habe ich meinen beruflichen Start damit begonnen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, war da jemand, der hat mich in den Geräten trainieren sehen und ich mache das tatsächlich heute noch. Ich spreche mit den Hanteln, wenn die nicht wollen, ja, dann schreie ich sie schon mal an. Ja, du bewegst dich jetzt, los hier, ja, so, und dann hören das natürlich die anderen alle mit. Und so war ich damals in dem Center aufgefallen, weil ich mit den Geräten gesprochen habe. Und dadurch bin ich so aufgefallen, dass ich meinen ersten Job als Trainer bekommen habe. Und ich trainiere bis heute in Fitnesscentern nach wie vor. Ja, natürlich, ich habe meine Schultern freigekriegt, ich habe meine Hüftgelenke frei bekommen.
Ja.
Die waren ja dadurch, dass ich als Kleinkind nie, wie sagt man das, diese Spreizhosen und was
ja, ja.
Kleinen Babys so anlegen, damit die Gelenke frei werden, habe ich alles nicht bekommen.
Ja.
So, dann durfte ich mit hartem Kampf und echten Schmerzen auch bis heute meine Gelenke frei trainieren. Das habe ich geschafft. Also meine Arme kriege ich heute locker hoch. Die gingen früher nur bis hier. Dann bin ich in den Flughäfen immer kollidiert mit den Bodyscannern, weil ich die Arme nicht hochgekriegt habe.
Ja.
Ja, 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 alles passiert, alles passiert. Inzwischen geht das. Und jetzt trainiere ich halt viel mehr mental. Also ich fahre gleich nach unserem Podcast ein paar hundert Kilometer zum nächsten Event. Dann werde ich während der Autofahrt mein Fitnessprogramm absolvieren in Gedanken. Ja.
Was machst du da?
Ich nenne ruhig den Begriff, Ja, mit dem physischen Körper und der fährt natürlich Auto.
Ja.
Ja. So, da das kannst du ja nicht mal eben nach hinten gehen, während der Fahrt, das klappt ja nicht. Oder sollte zumindest so sein. Ich arbeite mit dem Lichtkörper.
Ja.
So, ich trainiere meinen Lichtkörper, indem ich die physische Hand am Lenkrad habe, aber der Lichtkörper spielt Klavier. Sowas.
Wie machst du das? Ist das sowas wie Gedankenreisen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da kommt das wieder ins Spiel, dieses Visualisieren.
Ja.
Dieses Sehen. Ja. Und wir haben ja alle, du, ich, alle, die jetzt zuhören, haben alle einen Lichtkörper. Den kann man ja sehen. Der ist ja nicht imaginär oder man muss dran glauben oder so ein Unsinn. Nein, nein, der ist ja da. Und da gibt's ja auch eine Technik, die man kaufen kann, frei zugänglich für jedermann, wenn er ein bisschen Geld hat. Das ist die berühmte Kirlian-Fotografie.
Mhm.
Und mit dieser Kamera kann man den eigenen Lichtkörper sehen. So. Und ich kann das ohne Kamera. Das kann man trainieren. Das ist kein Hexenwerk, das ist auch keine Gabe, das ist einfach tun. Ja, ein paar kleine Aspekte berücksichtigen. Das kennst du ja von dir selber. Wenn du in den Sternenhimmel guckst, ist der Stern weg.
Mhm.
Guck doch mal rechts vorbei. Dann taucht er plötzlich auf und zwar viel heller und mehrere Sterne in Gruppen, die du, wenn du direkt drauf guckst, nicht siehst.
Mhm.
Und so gibt's noch ein paar andere Tricks, wie man Auren sehen kann. Und Lichtkörper. So. Und dann sehe ich meine Finger, weil der Lichtkörper ist nicht betroffen von der Behinderung.
Mhm.
Ist gesund. Ja. Da sagen ja sogar Leute, die das richtig sehen können, wenn jemand ein amputiertes Bein hat, der Lichtkörper ist noch dran.
Ah.
Ja. So, das wird häufig bestätigt. Also das ist ein bekanntes altes Wissen, ja. So, und das so trainiere ich heute und das wirkt. Also ich habe jetzt angefangen letzte Woche mit Cello spielen.
Wahnsinn.
Und weil mir diese Frequenz, dieser Tonlage, sich enorm auf meine Behinderung positiv auswirkt.
Die Frequenz von Cellos?
Genau, genau.
Ah.
Ja, so. Und dann werde ich jetzt im Februar anfangen, Klavier zu üben.
Physisch. Nicht nur astral, sondern physisch.
Ja, genau. Ja. Und ja, das mache ich aktuell. Und so bin ich auch zum Marathon gekommen. Ich habe den erst im Geiste gelaufen. Ich habe mir Leute genommen, die im Geist, die Real-Marathon gewonnen haben. Geoffrey Mutai zum Beispiel, glaube ich, Weltmeister. Und den habe ich auf YouTube gefunden und habe mir seine Lauftechniken angesehen und habe mich dann in den Film projiziert. Und dann ist natürlich klar, üben, 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 ja. Üben.
Da musst du ja schon durch den physischen Körper da noch durch, ne?
Natürlich.
Ja.
Volle Kanne, da gibt's auch nichts. Da kann auch keiner sagen, ja, ich glaube dran, dann geht das schon. Nein, 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 nein.
Nee.
Ich habe das ja mit der rechten Hand, da sind ja Muskeln im rechten Arm.
Mhm.
Die sind zwar da, aber noch nie benutzt worden.
Mhm.
So, die fange ich jetzt an, physisch zu trainieren. Das ist eine echte Herausforderung,
wenn
mein Gehirn ja gar nicht weiß, wie es diese Muskeln ansteuern soll. Und dann nehme ich den Lichtkörper hinzu.
Okay, ich habe das jetzt, ich muss das jetzt nochmal genau wissen, weil ich nämlich, ich habe keine Behinderung, aber ich habe einen Teil zwischen meinem Brustkorb und meinem Becken, den ich auch, glaube ich, noch nie benutzt habe. Ich mache gerade so komisches Personal Training, was ganz verrückte Bewegungen beinhaltet, um diese Bereiche, die ich nicht ansteuern kann, stelle ich mir ein bisschen so ähnlich vor, vielleicht nicht so radikal, aber ein bisschen, dass ich die versuche anzusteuern. Wie nehme ich jetzt, das wüsste ich gerne, weil es ist nämlich auch furchtbar anstrengend, wie nehme ich jetzt meinen Astralkörper hinzu für diese Arbeit, für diese Übungen, die ich mache?
Achtung, nicht den Astralkörper.
Ach so.
Der Ätherleib.
Okay.
Der Astralkörper ist der dritte Körper. Du hast den physischen, dann kommt der Äther oder Lichtkörper und dann kommt erst der Astralkörper.
Okay.
Und der Lichtkörper steuert deine Physik.
Deswegen, wie nehme ich jetzt den Lichtkörper dazu?
Ja. Meditation.
Ja.
Innerer Dialog, durchaus mit Energien.
Ja.
Manche nennen sie Engel.
Okay.
Ja, allerdings muss man hier doll aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung gerät. Ich rede hier nicht von der Esoterik.
Ja.
Ich rede von der Spiritualität. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, sehe ich genauso.
Die Esoteriker benutzen oftmals Halbwissen, gefährliches Halbwissen, um Geld zu verdienen. Wenn man einen Esoteriker anfasst und mal ein paar richtige Fragen stellt, dann brechen die sehr schnell zusammen. Ich gebe dir einen Tipp. Rudolf Steiner.
Mhm.
Anthroposophie.
Mhm.
Der spricht viel über den Lichtkörper und wie man ihn erreicht, weil das würde jetzt hier echt den Rahmen sprengen.
Na toll.
Sind wir locker ein paar Stunden unterwegs. Ist so.
Und du machst es aber separat, ne? Du hast ja gesagt, du fährst Auto und trainierst den Lichtkörper. Mhm. Und dann fängst du demnächst an, den physischen Körper zum Klavierspielen genau. zu trainieren. Das ja. heißt, ich muss sozusagen nicht, während ich meine Übungen mache, das machen, sondern ich kann das in meine Meditation einbauen, üben. Und mhm. dann habe ich sozusagen zusätzlich das Training mit dem physischen Körper. Habe ich richtig verstanden, genau. oder?
Ich gebe noch mal einen Megatipp. Unsere DNA ist Teil des Lichtkörpers.
Ja.
Und wenn ich meinem Sohn, der auch begnadet, wirklich begnadet Klavier spielt, auf die Finger schaue, fangen meine Finger sich mit an zu bewegen.
Mhm.
Warum? Weil er in meinem DNA-Pool ist. Wenn ich fremden Leuten zugucke, passiert das nämlich nicht.
Ach, krass.
Ja? Und das sind so Erkenntnisse, die kriegst du nicht bei der Medizin, weil die da gar nicht hingucken.
Nee.
Ja, so.
Und gut, das kriege ich jetzt, ich glaube, ich kriege meine Kinder nicht dazu, diese Übungen zu machen, damit ich sie mir angucken kann.
Nee.
Aber das
nur, wie gesagt, also ja. Rudolf Steiner ist ja. da ein sehr guter Informant.
Ja, voll gut.
Ja.
Du hast es also durchgezogen, Fitnessstudio, mhm. du bist Halbmarathons gelaufen, obwohl man dir gesagt hat, du wirst vermutlich noch nie mal normal laufen können. Jetzt läufst du Halbmarathons.
Ja.
Übst sozusagen, beginnst Klavierspielen zu üben, obwohl du, ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Begriff ist, aber verkrüppelte oder unfähige Hände, also nicht normalfähige Hände hast.
Ja.
Und bist ultra erfolgreich im SAP-Bereich gewesen, bist ultra erfolgreich mit deinen Trainings.
Ja.
Und das geht jetzt gerade total durch die Decke. Du bist als Speaker unterwegs in so branchenübergreifenden, wahnsinnig vielen
ja.
Unternehmen, inspirierst du Menschen loszugehen, über sich hinauszuwachsen, sich nicht von den scheinbar vorhandenen Grenzen begrenzen zu lassen.
Ganz genau. Grenzen sind nur im Kopf.
Ja.
Ich bringe gerne das schöne Beispiel. Du stehst an der deutsch-schweizerischen Grenze.
Mhm.
Und da kommt ein Spatz aus der Schweiz nach Deutschland geflogen. Wirst du sagen, guck mal, da kommt ein Schweizer Spatz? Oder wirst du sagen, guck mal, da kommt ein Spatz?
Ja. Auch ein schönes Bild. Ja.
So. Also, es gibt keine Grenzen, außer die in deinem Kopf. Und für die bist du, sorry, ganz alleine verantwortlich.
Ja.
Da gibt es niemanden, den du den Finger zeigen kannst.
Ja.
Ja, es gibt natürlich Leute, die haben dir Grenzen geimpft.
Ja.
So, die Blockaden, das tut man nicht, das darf man nicht, das steht dir nicht zu. Aber dafür habe ich ja beim Greta Festival eine super Übung, wie ich inzwischen weiß, präsentiert. Und ich kriege so viele Zuschriften, dass Leute diese Übung für sich machen und befreiter durchs Leben gehen oder in meine Workshops kommen und fliegen nach Hause und sagen, was ist denn hier passiert? Das hat ja noch kein Therapeut in Monaten geschafft, was du in 10 Minuten bringst. Sag ich, na ja, Bremsklotz wegnehmen, Gang rein, Gas geben. Oder? Wenn du den Bremsklotz aber stehen lässt, dann hilft Gang rein und Gas geben nicht.
Ja, Wahnsinn.
Weil wenn du heute in die Welt guckst, die Leute geben alle Gas wie die Bekloppten, ja, gehen noch einen Gang höher, merken gar nicht, dass die Räder durchdrehen.
Ja.
Also erst die Räder in einen Griff bringen und dann Gas geben. Das macht Sinn. Und dann funktioniert das sogar.
Okay, dann alle die Info an alle, die das jetzt hören. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Guckt euch auf jeden Fall nochmal oder hört euch die Speech vom Greater Festival an. Gibt's bei YouTube hochgeladen. Kann man irgendwie nochmal reingucken. Ansonsten findet man dich, glaube ich, überall auf den sozialen Medien, Website. Du hast, glaube ich, auch einen eigenen Podcast. Überall.
Instagram.
Ja, meine Oliver Brunners, überall.
Genau, meine Homepage kennt ihr, oliverbrunner.com.
Genau, verlinken wir alles.
Ja.
Sensationell.
Mir geht es wirklich darum, dass die Menschen endlich frei werden von diesem unsinnigen Erziehungsmüll.
Ja.
Knallhart.
Mannigfaltigen, den ja. Eigenen, den aus der Kindheit, den von der Schule, von der Gesellschaft, genau. Gibt ja unend, ja. Superschön. Oliver, vielen, vielen, vielen Dank für die große Inspiration, die du bist. Es ist irgendwie, manchmal denke ich, passt, es ist so komisch, dass es für uns Menschen leichter ist, jemandem von dir zu glauben, dass es geht, weil es so offensichtlich ist, dass du durch so viele Grenzen hindurch katapultiert bist, die so viele Menschen für unmöglich gehalten haben. Also es macht es so viel sichtbarer und gleichzeitig bist du da dadurch natürlich auch wie so ein Trailblazer, dass man einfach sieht, okay, krass, es geht halt eben doch. Deswegen vielen Dank fürs Vorangehen. Ich weiß aus meiner Erfahrung mit meinem kleinen Weg, dass dieses Vorangehen ja sehr, sehr inspirierend und freudvoll und auch sehr schmerzhaft ist. Das Training ja, ist ja auch intensiv. Deswegen vielen Dank für alles, was du rausbringst. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest.
Dankeschön. Mir hat gestern Abend noch einer einen Satz geschickt. Du bist das Ende meiner Ausreden, hat er geschrieben.
Ah.
Das finde ich cool.
Ja.
Ja, also in diesem Sinne, ich bin gerne das Ende eurer Ausreden.
Aber es war ein perfekter Schlusssatz. Ich danke dir.
Ich danke dir für deine Zeit und dass ich hier sein darf. Und, ja. Mal schauen, was noch so alles passiert.
So, liebe Leute, also, wenn jemand, der eine spastische Lähmung hat und damit auf die Welt kommt, so ultra viel erreichen kann, dann finde ich, ist es genauso, wie er gerade am Ende sagte, das ist wirklich das Ende unserer Ausreden. Lass uns mal nicht mehr tief stapeln, sondern lass mal dafür losgehen, wer wir eigentlich sind. Lass mal uns die wirklich, wie er sagt, wichtigen, richtigen, tiefen, eigentlichen Fragen stellen und Antworten finden, um das zu verwirklichen, wonach es uns ruft. Und er sagt genau das, wofür ich auch stehe, wovon ich auch zu 100% überzeugt bin. Wir haben alle einen inneren Ruf. Wir haben Impulse und Ideen, wohin es uns zieht. Unser Verstand hält uns nur davon ab, dahin zu gehen. Und das ist jetzt eine Aufforderung, dich von dem Verstand und von den ganzen äußeren Begrenzungen und Konditionierungen, Geschichten nicht zurückhalten zu lassen, sondern wirklich loszugehen, wonach es dich ruft. In diesem Sinne, hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest, wenn du glaubst, dass diese Folge für irgendjemanden, den du kennst, inspirierend, hilfreich, wertvoll sein könnte, dann teil sie, bitte, bitte, bitte. Ja, weil da steckt einfach so wahnsinnig viel drin. Ich denke an dich, pass auf dich auf, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.